Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz und herzlich willkommen dem Regierungssprecher Steffen Hebestreit und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Wir hatten gestern ein Endspiel und das Innenministerium ist für Sport zuständig und Herr Kall kann eine Bilanz für uns ziehen.
Ja, guten Morgen. Ich würde gerne einmal für die Bundesinnen- und Sportministerin Nancy Faeser was zum Abschluss der Fußball-Europameisterschaft sagen. Vielleicht haben Sie auch gesehen, dass wir gerade zusammen mit dem Land Nordrhein-Westfalen, mit dem NRW-Innenminister Herbert Reul eine umfassende Bilanz auch rausgegeben haben mit sehr vielen Zahlen, vor allen Dingen zu den Sicherheitsmaßnahmen, aber natürlich auch zur Stärkung des Ehrenamts, zur Nachhaltigkeit, zu vielen anderen Bereichen dieser Europameisterschaft. Also das finden Sie alles von uns, müssen das nicht alles mitschreiben. Aber was ich für die Sportministerin einmal hier von dieser Stelle auch noch sagen kann, ist, dass wir dem spanischen Team sehr herzlich gratulieren zum hochverdienten EM-Titel, der nach einem langen Turnier und Leidenschaft und Teamgeist erkämpft wurde von den Spaniern. Also die herzlichen Glückwünsche der Bundesregierung. Und damit geht die Europameisterschaft in unserem Land zu Ende. Und wir haben das großartige Fußballfest erlebt, was wir uns alle hier im Herzen Europas gewünscht haben. Millionen Gäste und Fans haben friedlich und fröhlich gefeiert in Deutschland. Und das sind Bilder, die auch lange bleiben werden von den Fans überall in den deutschen Städten. Und wir werden auch die EM mit einer langfristigen Wirkung weit über diesen Sommer hinaus haben, weil wir vor allen Dingen das Ehrenamt stärken konnten durch sehr viele begleitende Projekte, durch mehr als 10.000, ich nenne gleich noch ein paar Zahlen, Volunteers, die wir natürlich auch für nachhaltiges Engagement im deutschen Vereinssport begeistern konnten und weiterbilden, damit das auch im deutschen Vereinssport eine langfristige Wirkung hat. Die Bundesinnenministerin hat gesagt, jetzt mehr in ihrer Funktion als Innenministerin, unsere starken Sicherheitsmaßnahmen haben in allen Bereichen gewirkt. Wir waren vorbereitet auf alle denkbaren Gefahren von islamistischem Terrorismus über Gewalt durch Hooligans bis hin zu Cyberangriffen und gefährlichen Drohnenflügen. Und gegen all diese Gefahren und natürlich viele weitere, auch Allgemeinkriminalität, Gewaltkriminalität, haben wir uns gewappnet. Es gab deutlich weniger Sicherheitsvorfälle und deutlich weniger Straftaten, als unsere Sicherheitsbehörden bei einem Ereignis mit so vielen Millionen Menschen in Deutschland vorher erwarten mussten. Dafür ist vor allem die sehr hohe Polizeipräsenz entscheidend gewesen, dass wir überall in Deutschland mit wirklich massiven Kräften der Polizei, die sehr breit und aber auch sehr freundlich und offen aufgetreten sind, eine sehr hohe Polizeipräsenz und auch ein hohes Sicherheitsgefühl gesorgt haben. Deswegen gilt unser größter Dank und Respekt den zehntausenden Einsatzkräften der Polizei in den Ländern, natürlich vor allen Dingen den Landespolizeien, aber auch der Bundespolizei, für die es der größte Einsatz ihrer Geschichte war, mit 22.000 Kräften jeden Tag im Einsatz nur für die EM. Es war wirklich ein riesiger Einsatz und den Rettungskräften, davon natürlich ganz vielen Ehrenamtlern, gilt auch unser Dank und dem Technischen Hilfswerk, was weit über 10.000 Einsatzkräften im Einsatz war und vielen anderen, vor allen Dingen den Ehrenamtlichen und Volunteers. Und dieser riesige Kraftakt hat sich aus unserer Sicht gelohnt. Vielleicht noch ein paar Zahlen, etwa 2,6 Millionen Menschen, Fans, haben die Spiele in den Stadien verfolgt, in den 10 Spielorten. Hinzu kamen etwa 6 Millionen Menschen, die die Fanzonen besucht haben. Es gab etwa 2.100 Veranstaltungen bundesweit zur EM und davon etwa 940 Public Viewings, also wirklich überall im Land Veranstaltungen mit Millionen Menschen. Die Zahlen jetzt ansonsten zur Sicherheit. Es gab etwa 2.340 Straftaten mit EM-Bezug. Das muss man in Relation setzen zu den Millionen Menschen, die ich gerade genannt habe. Davon etwa 140 Gewaltdelikte, auch gegen Polizeikräfte, die natürlich in keiner Weise zu rechtfertigen sind und noch Strafverfolgung natürlich nach sich ziehen. Es gab etwa 115.000 polizeiliche Maßnahmen mit EM-Bezug, etwa 170 Festnahmen im Laufe der EM. Zahlen zu den Binnengrenzkontrollen, das ist ja ein Thema, das wir vielleicht später noch haben, haben wir auch veröffentlicht heute. Und zum THW kann ich noch präzisieren, 13.000 Kräfte allein des Technischen Hilfswerks im Einsatz und natürlich wahrscheinlich noch eine viel höhere Zahl der vielen Hilfsorganisationen in den Rettungsdiensten und an vielen anderen Stellen der Feuerwehren, die neben der Polizei im Einsatz waren und alle gemeinsam dafür gesorgt haben, dass es so ein sicheres und fröhliches Fußballfest in Deutschland war. Vielen Dank.
Vielen Dank. Herr Steiner hat dazu eine Frage.
Ja, eine Doppelfrage sogar. Herr Kall, als Freund der evidenzbasierten Politik, Sie haben gerade gesagt, dass Sie hoffen oder dass Sie davon ausgehen, dass die Freiwilligen, die gewonnen werden konnten, dafür, dass die auch den Vereinen erhalten bleiben. Ist dort in irgendeiner Form eine längerfristige Begleitung des Effektes geplant? Und das Zweite ist, was sagt denn das Überstundenkonto der Bundespolizei nach dieser EM?
Also erste Frage, es gibt eine Volunteer Academy, vor allen Dingen von der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt, organisiert mit vielen Partnern, die genau die Volunteers begeistern und weiterqualifizieren soll für langfristiges Engagement in den Vereinen. Ich meine gerade, ob ich dazu noch eine Zahl für Sie habe. Genau, es waren 16.000 Volunteers aus 124 Ländern bei der EM im Einsatz. Und darüber hinaus, also das waren die Volunteers in den grünen T-Shirts, die Sie überall gesehen haben, darüber hinaus natürlich noch ganz, ganz viele Ehrenamtliche, die die Veranstaltung organisiert haben, wie gesagt, die in Hilfsorganisationen, in Vereinen überall aktiv sind. Und all die, denen wollten wir natürlich ganz viel Rückenwind und Unterstützung geben. Und es gibt sehr viele begleitende Projekte, auch neben der Volunteer Academy, um langfristiges Engagement in den Vereinen zu erreichen. Überstunden bei der Bundespolizei, da würde ich Sie bitten, sich direkt an die Bundespolizei zu wenden. Aber möchte noch mal sagen, es war für die Polizeien, Bundespolizei wie die Landespolizeien, ein riesiger Kraftakt, der überall mit Urlaubssperren verbunden war. Damit verbunden war, wirklich jede Polizistin, jeden Polizisten in den Einsatz zu bringen. Und das hat natürlich die Überstundenkonten auch weiter gefüllt. Aber wir stärken die Bundespolizei auch weiter, auch im kommenden Jahr mit 1.000 Stellen. Das ist ja schon bekannt. Dieses Jahr haben wir 1.000 zusätzliche Bundespolizistinnen und Bundespolizisten eingestellt. Also die Stärkungen der Bundespolizei haben auch ermöglicht, dass wir einen so umfassenden Einsatz stemmen konnten.
Wenn ich darf, noch einmal die Nachfrage zu den Freiwilligen. Das heißt aber sowas wie eine wissenschaftliche Begleitung des Verbleibs der Freiwilligen nach so einer Großveranstaltung. Das können Sie jetzt nicht berichten, dass sowas geplant sei.
Doch, es gibt eine wissenschaftliche Begleitung aller Programme und Projekte, die die Bundesregierung zur Fußball-Europameisterschaft gemacht hat. Das waren über 60 aller Ressorts zu ökologischen, sozialen, kulturellen Maßnahmen, über 60 Maßnahmen der Bundesregierung, und die werden wissenschaftlich begleitet und evaluiert, so dass wir dann auch in sinnig ein, zwei Jahren wirklich sagen können, was wie gewirkt hat.
Jetzt hätte ich Herrn Rinke dazu.
Also wenn das Thema Grenzkontrollen als Maßnahmen während der EM dann auch schon dazu gehört.
Ja, dann sind wir. Gibt es noch originäre EM-Fragen? Nein, dann sind wir bei den Grenzkontrollen.
Herr Kall, es gab ja eine Diskussion darüber, ob die Grenzkontrollen nach der Europameisterschaft weiter bestehen. Die gelten ja noch bis zum 19., wenn ich es richtig sehe. Gleichzeitig hat Ihr Ministerium gestern angekündigt, dass im Vorfeld und während der Olympischen Spiele dann wieder Grenzkontrollen zu Frankreich eingerichtet werden. Ich hätte jetzt ganz gerne gewusst, ob das eigentlich einen Übergangszeitraum gibt, also zwischen dem 19., wo sie auslaufen, und dem 27., wo die Olympischen Spiele beginnen, oder laufen die einfach weiter? Und können Sie uns sagen, wie lange die laufen? Bis zum 11. August, wenn die Olympischen Spiele zu Ende sind, oder noch länger?
Genau. Also auch zu den Binnengrenzkontrollen haben wir uns ja gestern umfassend geäußert, um nochmal einen Überblick zu geben. Es ist ja keineswegs so, dass die Binnengrenzkontrollen jetzt flächendeckend enden würden, sondern diejenigen, die wir aufgrund der Migrationsbewegungen haben und aufgrund der Bekämpfung der Schleusungskriminalität, die wir natürlich weiter mit gleicher Intensität vorantreiben, um die Schleuserrouten zu durchkreuzen, die irreguläre Migration zu begrenzen. Aus diesem Grund laufen die Binnengrenzkontrollen weiter an den Grenzen zu Polen, Tschechien, Österreich und der Schweiz. Zu Österreich bis Mitte November, zu den anderen übrigen Staaten bis Mitte Dezember. Das ist alles schon im Mai bzw. Juni von der Bundesinnenministerin angeordnet worden. Das heißt, an allen östlichen und südlichen Landesgrenzen gibt es weiter Binnengrenzkontrollen, weil die erforderlich sind und damit auch europarechtlich gerechtfertigt sind zur Begrenzung der irregulären Migration und Bekämpfung der Schleusungskriminalität. Und da haben wir sehr hohe Zahlen an unerlaubten Einreisen, die wir verhindern konnten, und an Schleusern, die an diesen Migrationsrouten festgenommen worden sind. Das betrifft die südlichen und östlichen Grenzen. An den westlichen Grenzen und im Norden nach Dänemark haben wir keine wesentlichen Migrationsrouten, sondern da haben wir zusätzlich während der Fußball-Europameisterschaft Binnengrenzkontrollen durchgeführt, die noch, genau wie Sie sagten, bis zum 19. laufen, bis Ende dieser Woche, um für ein Höchstmaß an Sicherheit während der Fußball-Europameisterschaft zu sorgen. Auch dazu, die lese ich jetzt nicht vor, oder auf Nachfrage gerne, haben wir heute die Zahlen veröffentlicht. Die waren zusätzlich zur Europameisterschaft. Muss man auch da wieder differenzieren. Zu Frankreich werden wir weiter Binnengrenzkontrollen anordnen, um wiederum bei den Olympischen Spielen gemeinsam mit Frankreich für ein Höchstmaß an Sicherheit zu sorgen. Das hat die Bundesinnenministerin gestern angekündigt. Wir haben auch gesagt, vor und während der Olympischen Spiele, aber zum genauen Zeitraum, da möchte ich Sie um Verständnis bitten, dass wir uns dazu erst äußern, wenn diese Kontrollen bei der EU-Kommission notifiziert wurden. Danach werden wir den Zeitraum nennen.
Aber wenn ich nochmal nachfragen darf, gibt es jetzt eine Unterbrechung zwischen dem 19. und den Olympischen Spielen oder planen Sie, unabhängig von der Notifizierung, dass die jetzt durchlaufen bis zum Ende der Olympischen Spiele?
Also zum präzisen Zeitraum werden wir uns äußern, wenn wir die Grenzkontrollen notifiziert haben. Das wird im Laufe dieser Woche geschehen, aber die Bundesinnenministerin hat sich ja schon geäußert vor und während der Olympischen Spiele. Und das alles geschieht in einer sehr engen Zusammenarbeit und Abstimmung mit Frankreich. Wir wissen, dass wir von einem europäischen Sportsommer sprechen, den der französische Staatspräsident Macron ja auch hier mit unserem Bundespräsidenten gemeinsam eingeläutet hat am Brandenburger Tor vor einigen Wochen. Und zu diesem europäischen Sportsommer gehört eben auch eine besondere Priorität auf die Sicherheit. Deswegen weiter Binnengrenzkontrollen auch zu Frankreich, jedenfalls in den kommenden Wochen. Und an den anderen Landesgrenzen, beispielsweise zu Dänemark, beispielsweise zu den Benelux-Staaten, gibt es dafür über den 19. hinaus keine Rechtfertigung mehr. Da muss man auch ganz klar einerseits die europarechtlichen Regeln des Schengener Grenzkodexes natürlich beachten und zweitens auch beachten, was Binnengrenzkontrollen für den Tourismus bedeuten, für Pendler bedeuten, für das Handwerk in den Grenzregionen bedeuten, für die Wirtschaft, den Handel und das immer abwägen. Und deswegen werden die Binnengrenzkontrollen zu Dänemark und den Benelux-Staaten jetzt dann am 19. enden und ersetzt durch gezielte Kontrollen, durch Schleierfahndungen, die selbstverständlich auch an den Grenzen weiter stattfinden.
Jetzt habe ich Herrn Haug und dann Frau Jeckels.
Herr Kall, können Sie mal, weil es ja aus dem politischen Raum am Wochenende Forderungen gegeben hat, beispielsweise von Herrn Dürr, die Grenzkontrollen flächendeckend einzuführen, können Sie mal unterscheiden, was jetzt an Aufkommen während der EM gekommen ist und aus welchen Ländern? Wir hatten ja vorher schon die Grenzkontrollen zu Tschechien, Polen, Österreich und der Schweiz. Kam von da jetzt in Anführungsstrichen am meisten auch an illegaler Migration oder eben auch an Schleusungstätigkeit, die dann letztlich aufgegriffen worden ist? Also Sie haben es ja schon angesprochen, im Endeffekt im Westen der Republik, bei diesen Nachbarländern, gibt es da tatsächlich den Bedarf und den Migrationsdruck, beispielsweise zu Belgien, Luxemburg oder eben zu Dänemark, dass man flächendeckende Grenzkontrollen rund um Deutschland braucht?
Deswegen habe ich das gerade schon versucht so zu differenzieren zwischen den Migrationsrouten, die klar in Richtung unserer östlichen und südlichen Binnengrenzen laufen. Dort haben wir die großen Zahlen an Feststellungen von Schleusern, von irregulärer Migration, auch unerlaubte Einreisen, die wir an den Grenzen verhindern. Und an den westlichen und nördlichen Grenzen hatten wir die Sicherheitserfordernisse der Europameisterschaft, an den östlichen Grenzen auch, aber an den westlichen war das der Grund, der alleinige Grund, mit dem wir diese Binnengrenzkontrollen angeordnet haben und auch europarechtlich begründen konnten. Ich habe nicht differenzierte Zahlen zu allen deutschen Binnengrenzen. Da würde ich Sie bitten, sich gegebenenfalls an die Bundespolizei zu wenden. Zu den Grenzen, an denen die Binnengrenzkontrollen jetzt schon seit dem 16. Oktober letzten Jahres laufen und weiter laufen werden, kann ich Ihnen Zahlen nennen. Also an der Grenze zu Polen seit dem 16. Oktober, seitdem wir dort Binnengrenzkontrollen vornehmen, 13.600 unerlaubte Einreisen festgestellt, 149 Schleuser festgenommen an der Grenze zu Polen, etwa 7.800 unerlaubte Einreisen verhindert, an der Grenze zu Tschechien 7.700 unerlaubte Einreisen, 175 Festnahmen von Schleusern und 2.750 unerlaubte Einreisen verhindert. An der Grenze zu Österreich 12.800 unerlaubte Einreisen festgestellt, 693 Schleuser festgenommen, 7.300 Einreisen verhindernde Maßnahmen, also unerlaubte Einreisen verhindert. Und zuletzt Schweiz, unerlaubte Einreisen 10.200 festgestellt durch die Bundespolizei, festgestellte Schleuser, festgenommene Schleuser 139 und 9.700 einreiseverhindernde Maßnahmen. Also zu diesen Grenzen können wir Ihnen die detaillierten Zahlen nennen, können wir Ihnen auch nochmal senden. Zu den westlichen Grenzen, da spielt wirklich die Kriminalitätsbekämpfung die entscheidende Rolle, da kann ich Ihnen nicht so dezidierte Zahlen nennen.
Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
Gut, Frau Jeckels.
Danke. Ich habe jetzt auch diese Zahlen vorliegen und von diesen 37.600 unerlaubten Einreisen, die festgestellt wurden bis Mai 2024, wurden ungefähr 23.000 Menschen wieder zurückgewiesen an den Grenzen. Gibt es denn eine Übersicht darüber, welcher Nationalität diese Menschen angehören, die an den Grenzen zurückgewiesen wurden?
Da würde ich Sie auch bitten, sich an die Bundespolizei zu wenden.
Das haben wir. Leider wurde uns diese Information verwehrt.
Das, ja. Das heißt, noch eine weitere Frage?
Das heißt, Sie haben selber, das BMI hat keine Übersicht darüber, welche Nationalitäten da...
Also ich habe es wirklich versucht, so umfassend wie irgendwie möglich zu Zahlen Auskunft zu geben, die uns vorliegen. Und darüber hinaus würde ich Sie bitten, sich an die Bundespolizei zu wenden, die da die zuständige Behörde ist.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Das sieht mir nicht so aus. Dann hat das Wirtschafts- und Klimaschutzministerium heute eine Ankündigung machen, aber wir waren schon so leitend in den Grenzkontrollen gelandet.
Richtig. Bitte schön. Genau, danke schön. Nochmal einen Schritt zurück. Kurz, ich habe eine Reiseankündigung für diese Woche, für morgen und übermorgen. Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck wird am 16. und 17. Juli am G7-Handelsministertreffen teilnehmen, das von der italienischen Präsidentschaft in Reggio Calabria in Süditalien ausgerichtet wird. Das Treffen bietet die Gelegenheit, zentrale handelspolitische Themen, insbesondere mit Blick auf geopolitische und geostrategische Zusammenarbeit im Kreis der G7 zu diskutieren. Solche Themen sind unter anderem die Kooperation mit Blick auf resiliente Lieferketten, die Prioritäten der Welthandelsorganisation WTO, Fragen des nachhaltigen Handels und selbstverständlich auch Fragen der Wirtschaftssicherheit. Neben den G7-Staaten sind mehrere Partnerländer eingeladen, unter anderem Indien, Brasilien, Argentinien, Neuseeland, Vietnam und die Türkei. Minister Habeck wird das Treffen für eine Reihe hochrangiger bilateraler Gespräche nutzen.
Gibt es dazu Fragen, Herr Rinke?
Frau Einhorn, vielleicht können Sie bitte sagen, ob und wie sehr das Thema chinesischer Überkapazitäten auf dem Treffen eine Rolle spielen wird.
Also ich habe ja eben schon Themen genannt, von denen wir ausgehen, dass sie eine Rolle spielen werden. Ich nehme an, auch dieses von Ihnen genannte Thema wird zwischen den anwesenden Ministern auch besprochen werden, aber kann jetzt dem Treffen wie immer nicht vorgreifen und auch nicht den Themen, die dann tatsächlich letztlich besprochen werden.
Darf ich nochmal nachfragen? Gleich der Versuch, noch bei einem anderen Thema zu erfahren, ob das eine Rolle spielen wird, nämlich chinesische E-Autos. Also gibt es den Versuch einer Abstimmung innerhalb der G7, da eine gemeinsame Position zu beziehen? Man versucht es innerhalb der EU, aber ist das auch mit den G7-Partnern der Fall?
Also da würde ich Sie bitten, sich gegebenenfalls an die G7-Präsidentschaft zu richten, die ja auch die Tagesordnung dort machen. Und kann jetzt zumindest zu diesem Thema nichts sagen.
Gut. Dazu gibt es keine weiteren Fragen. Dann wurde mir das Thema Trump mehrfach genannt. Wer möchte damit anfangen? Herr Brösler.
Ja, Herr Hebestreit, aufgrund der gestiegenen Wahrscheinlichkeit, dass Donald Trump amerikanischer Präsident wird, aufgrund des Attentats und der Umstände, die Frage, ob der Bundeskanzler der Meinung ist, dass die bisherigen Planungen, was den Verteidigungshaushalt sowohl für 2025 angeht, als auch mittelfristig für 2028 und das Erreichen des 2%-Zieles ausreichend ist, oder aufgrund dessen, was man über Donald Trump weiß, auch schon aus der ersten Amtszeit, der Bundeskanzler überlegt, ob dieses erhöht werden müsste und ob 2% ausreichend sind.
Herr Brössel, lassen Sie mich vielleicht nochmal von dieser Stelle auch nochmal diesen Attentatsversuch auf den US-Präsidentschaftsbewerber klar verurteilen. Das war ein verabscheuungswürdiges Verbrechen. Wir haben uns da gestern auf den sozialen Medien schon zu geäußert und wir wünschen Herrn Trump eine schnelle und vollständige Genesung. Und wir trauern natürlich auch um den Feuerwehrmann, der dabei ums Leben gekommen ist, und die beiden anderen Opfer. Ob all die Unterstellungen oder Vermutungen, die Sie nach diesem Attentatsversuch jetzt angestellt haben, so berechtigt sind, das entzieht sich meiner Kenntnis. Grundsätzlich ist es so, dass wir natürlich beide Varianten, also dass US-Präsident Joe Biden noch einmal wiedergewählt werden wird oder dass der republikanische Präsidentschaftsbewerber gewählt werden wird, in unsere Kalkulation grundsätzlich mit einbeziehen. Und da hat sich auch jetzt keine neue Lage in den letzten Tagen oder Stunden ergeben. Und insoweit ist das, was im Haushaltsentwurf der am kommenden Mittwoch vom Bundeskabinett beschlossen werden wird, für das Thema Verteidigung und 2-Prozent-Ziel unterlegt. Das ist jetzt das, was die Bundesregierung für richtig und angemessen hält. Und das ist der Ansatz, mit dem wir in das Parlament gehen. Und dann ist es am Deutschen Bundestag zu entscheiden, was am Ende beschlossen werden wird.
Zusatz, wenn ich darf. Sie haben ja gesagt, dass die Bundesregierung von beiden Varianten ausgeht, also beide Varianten für möglich gilt. Für die Variante Trump, oder mal anders gefragt, sieht der Bundeskanzler oder die Bundesregierung einen Unterschied, wenn man sich die 2% und den Verteidigungshaushalt anschaut, in einem Wahlsieg von Joe Biden und in einem Wahlsieg von Donald Trump? Also müsste man dann auf einen Wahlsieg von Donald Trump anders reagieren, was den Verteidigungshaushalt angeht?
In der vergangenen Woche war der Bundeskanzler beim NATO-Jubiläumsgipfel in Washington. Da haben 32 Staats- und Regierungschefs sind zusammengekommen für 3 Tage. Von den 32 Staats- und Regierungschefs sind 11 in den vergangenen 12 Monaten neu gewählt und hinzugekommen zu dieser Veranstaltung. Das heißt, Demokratien haben auch immer wieder die Möglichkeit eines Regierungswechsels in sich. Das macht sie ja so attraktiv für die Wählerinnen und Wähler, für die Bürgerinnen und Bürger. Und insofern muss man grundsätzlich immer damit rechnen, dass es demokratische Machtwechsel gibt und sich darauf einstellen. Und dann sind die Verbindungen, die uns zu einzelnen Ländern, die wir zu einzelnen Ländern haben, über die Regierung und einzelne Kandidaten hinaus natürlich tragfähig. Und jetzt zum Konkreten, was den amerikanischen Präsidentschaftskandidaten angeht, habe ich ja gesagt, dass wir das schon in unsere Überlegungen einbeziehen. Egal, ob der nächste US-Präsident Joe Biden heißt oder der republikanische Präsidentschaftsbewerber sich durchsetzen wird, ist die Bundesregierung, ist Deutschland gut gerüstet. Und all das, was wir im Augenblick auch in den internationalen Gremien und in internationalen Gesprächen, die wir führen, miteinander vereinbaren, ist im Geiste dieser Überlegung einzuordnen.
Jetzt habe ich Herrn Hoffmann und dann Herrn Rinke.
Guten Tag, Hoffmann, dpa. Herr Hebestreit, eine Frage auch zu den USA. Hat der Bundeskanzler mit Donald Trump nach dem Attentat telefoniert, so wie es zum Beispiel der britische Premier getan hat? Und beabsichtigt er das noch?
Also zum jetzigen Zeitpunkt hat er nicht mit Donald Trump telefoniert. Und sollte sich das noch ändern, würde ich Sie informieren.
Kurze Nachfrage. Das Verhältnis zwischen Deutschland und Trump war in den vergangenen Jahren beziehungsweise während seiner Amtszeit nicht das allerbeste. Wäre das eine Gelegenheit, den Kontakt, den Gesprächsfaden zu intensivieren?
Der Bundeskanzler hat sich in der vergangenen Woche in den USA mit Vertretern der Demokratischen Partei und mit Vertretern der Republikanischen Partei getroffen. Das hat er in all seinen US-Reisen und auch bei internationalen Foren wie NATO-Gipfeln oder auch der Münchner Sicherheitskonferenz immer wieder getan. Insofern bestehen Kontakte, Gesprächsfäden in beide Parteien, die das US-System prägen, nach wie vor ein. Und alles Weitere muss man dann sehen.
Herr Rinke.
Herr Hebestreit, hat der Kanzler oder haben Sie eine andere Einschätzung, was die Erfolgschancen angeht durch diesen Vorfall? Etliche deutsche Politiker und internationale Politiker haben ja gesagt, dass dieser Vorfall Herrn Trump in die Hände spielt und dass deswegen Herr Biden und verstärkt darüber nachdenken sollte, auf seine Kandidatur zu verzichten. Also hat sich in Kalkül oder Denken des Bundeskanzlers hier irgendeine Bewegung ergeben?
Nein, das hat es nicht. Und ich wundere mich auch immer wieder über die hellseherischen Fähigkeiten, die viele Zeitgenossen da an den Tag legen, um ein solches Ereignis einzuordnen in eine längere Perspektive. Grundsätzlich ist es, das habe ich auch schon gesagt, gehört der Wechsel in der Demokratie auch immer wieder dazu. Und gleichzeitig ist es so, und das hat der Bundeskanzler in der vergangenen Woche auch schon deutlich gemacht, dass man in einem Interview mit dem amerikanischen Sender PBS, dass man auch die Fähigkeiten, auch die Wahlkampffähigkeiten von Joe Biden nicht unterschätzen sollte. Und insofern wäre es zu früh, schon zu glauben, dass die amerikanische Präsidentschaftswahl entschieden ist. Und ich rate immer wieder auch dazu, Wahlen geschehen zu lassen, bevor man sich über ihr etwaiges Ergebnis äußert.
Darf ich eine kurze Nachfrage stellen? Ja, bitte. Herr ins Auswärtige Amt, sind eigentlich Vertreter der Bundesregierung bei der Republikanischen Convention anwesend?
Ja, es werden der Transatlantik-Koordinator Michael Link anwesend sein, sowie unter anderem Botschafter Michaelis, die den Parteitag der Republikaner in Milwaukee beobachten werden.
Dazu sehe ich jetzt keine Fragen.
Aber das ist das übliche Vorgehen und Sie werden auch bei den Demokraten dabei sein. Das gehört halt zu dem Austausch mit beiden Parteien, den Herr Hebelstreit ja gerade dargestellt hat.
Herr Rinke noch mal jetzt.
Ja, ein anderer Aspekt. Herr Hebelstreit, es gab ja diese am Rande des NATO-Gipfels die Bekanntgabe der Stationierung amerikanischer neuer Waffen in Deutschland. Das ist unter anderem auf Kritik gestoßen. Ist die Bundesregierung sich sicher, dass es bei dieser Stationierung auch bleibt, wenn es einen Regierungswechsel in den USA geben sollte?
Da versuche ich so ein bisschen Ihre Frage mit dem Davorgesagten in Verbindung zu bringen. Also geht es Ihnen darum, über die Kritik zu sprechen oder geht es Ihnen darum, wie wahrscheinlich es ist, dass die Stationierung tatsächlich stattfinden wird?
Wie wahrscheinlich ist, dass die Stationierung auch mit einem Präsidenten Trump stattfindet?
Erstmal gehen wir davon aus, dass wenn die amerikanische Regierung eine solche Ankündigung macht, dass sie dann auch, egal wie die Regierung ab 20. Januar nächsten Jahres aussieht, befolgt wird. Und ansonsten können wir darüber nur nicht spekulieren, sondern da müssen wir abwarten. Vielleicht dann den Schritt zurück. Diese Entscheidung der amerikanischen Administration im Jahre 2026, diese weitreichenden konventionellen Waffen in Deutschland auch zu stationieren, gehen natürlich zurück auf eine veränderte Bedrohungslage, die wir haben. Die russische Regierung hat schon vor einigen Jahren den INF-Vertrag aufgekündigt. Es sind neue Waffen, weitreichende Waffen, nicht nur entwickelt, sondern auch stationiert worden. Und gleichzeitig sehen wir, dass sich Russland gegenüber seinen Nachbarn deutlich aggressiver verhält als in der Vergangenheit. Und insofern gehört es auch dazu, und da sind sich die Sicherheitsexperten einig, dass es eine Abschreckungskomponente, eine nicht-nukleare Abschreckungskomponente auch in Europa, in Mitteleuropa und auch für Deutschland bedarf. Das haben wir im vergangenen Jahr in der nationalen Sicherheitsstrategie unter dem Titel eine Deep Precision Strike Capability, heißt es auf Neudeutsch, also sehr präzise, weitreichende Waffen zu entwickeln, schon mal unterlegt. Der Bundeskanzler hat das auch im Februar bei seiner Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz noch einmal bestätigt. Wir sind in Gesprächen mit der französischen Regierung, mit der britischen Regierung, mit der italienischen Regierung und anderen, solche Waffen zu entwickeln. Wie gesagt, es geht um Abschreckung, das heißt, sie sollen sehr weitreichend sein, sehr präzise sein, aber sie sollen eben verhindern, dass andere glauben, Deutschland attackieren zu können. Und die amerikanische Regierung hat parallel dazu, weil eine solche Entwicklung solcher Waffen ja eine ganze Weile dauern wird, entschieden, zwischenzeitlich ab 26 rollierend hier einige dieser Systeme aus ihrem Depot zu stationieren. Und die Bundesregierung begrüßt diese Entwicklung.
Jetzt habe ich Herrn Haug, Herrn Brösler und Herrn Tufik näher. Haug, dazu.
Herr Hebelstreit, was die Kommunikation angeht, gab es viel Kritik, hierzulande zumindest, als Sie noch in Washington waren. Hat denn jetzt oder beziehungsweise wann findet denn überhaupt mal eine Information des Parlaments beziehungsweise der Opposition statt? Herr Merz hat das gestern kritisiert. Wenn man mit Verteidigungspolitikern telefoniert hat, dann wurden die auch nicht informiert. Also ist sowas überhaupt geplant oder wie kommen wir auf einen weitreichenderen Wissensstand als den Sie oder den der Verteidigungsminister und auch der Kanzler in Washington verkündet hat?
Also in Washington hat der Bundeskanzler und dann in mehreren Interviews der Verteidigungsminister doch sehr weitreichend informiert. Und wenn es da noch weiteren Beratungsbedarf, Informationsbedarf gibt, ist diese Bundesregierung immer willens und in der Lage, den zu befriedigen. Aber ich habe ja es eben auch nochmal deutlich dargelegt. Und wenn das Parlament informiert wird, werden möchte oder da einen Gesprächsbedarf hat, gehe ich fest davon aus, dass der Verteidigungsminister da Rede und Antwort steht oder wer auch immer sich dazu berufen fühlt. Also da kann ich wenig, also da gibt es keinerlei Vorbehalte dagegen.
Zusatz, Sie haben ja den US-Wunsch ausgesprochen oder beziehungsweise es hat diese Verhandlungen gegeben, aber wer war denn letztlich der Treiber? War das die Bundesregierung oder waren das die US-Amerikaner, die gesagt haben, die Fähigkeitslücke gibt es und die müssen wir jetzt mal schließen? Also wer hat eigentlich grundsätzlich mal die Idee gehabt, dass man eben diese Tomahawk-Marschflugkörper in Deutschland beispielsweise stationiert?
Also ich glaube, da ergab das eine das andere. Also die Bedrohungslage habe ich geschildert, die Fähigkeitslücke, die markiert worden ist, schon vor einigen Jahren habe ich auch deutlich gemacht. Und dann ist halt die Frage, wie man sie kurzfristig schließen kann. Das läuft über die Stationierung der amerikanischen Waffen und mittelfristig, das läuft über die Entwicklung eigener europäischer Fähigkeiten. Und dann hat das eine zum anderen gefunden und dann ist so etwas natürlich etwas, was man nicht breit auf dem Marktplatz miteinander diskutieren kann, sondern erstmal die zuständigen Stellen in den jeweiligen Regierungen. Und diese Entscheidung ist jetzt vergangene Woche getroffen worden seitens der Amerikaner und mit uns gemeinsam kommuniziert worden am Mittwoch, wenn ich mich richtig erinnere. Und insoweit kann seit Mittwoch dann auch darüber gesprochen, informiert und erklärt werden.
Gut, die Tür der Bundespressekonferenz steht offen, wenn es Informationsbedarf gibt. Herr Brüssler.
Herr Bestreit, Sie haben ja dargelegt, dass die Stationierung dieser Waffen im deutschen Interesse ist. Inwieweit ist denn schon entschieden und geklärt, wie sich Deutschland finanziell an dieser Stationierung beteiligt? Oder ist das eine Frage, die mit einer etwaigen neuen Administration geklärt wird nächstes Jahr?
Dazu kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nichts Konkretes sagen. Wundert, aber eigentlich ist das eine amerikanische Entscheidung, hier Waffen zu stationieren. Und das gibt vielleicht einen kleinen Hinweis, was die Antwort sein könnte.
Herr Tufekci. Sorry, ich bin auf der falschen.
Herr Hebestreit, Russland hat ja sehr scharf reagiert. Der Sprecher von Herrn Putin hat gesagt, dass als Reaktion auf die Stationierung der US-Waffen vor nun alle europäischen Hauptstädte, also auch Berlin, ins Visier von russischen Raketen geraten. Wie ernst nehmen Sie solche Aussagen?
Ja, solche Aussagen sind grundsätzlich immer ernst zu nehmen. Ich glaube aber, sie enthalten keinen Neuigkeitswert, weil das ist ja schon eine Reaktion darauf, dass die russische Regierung und das russische Militär europäische Hauptstädte ins Visier genommen hat. Also insofern ist das vielleicht ein Henne- oder Ei-Problem.
Eine Nachfrage ans Auswärtige Amt. In ähnlichen Fällen wurde ja auch schon mal der russische Botschafter einbestellt. Gibt es irgendwelche Pläne, den russischen Botschafter nach diesen Aussagen einzubestellen?
Ich glaube, Herr Hebestreit hat ja darauf hingewiesen, wie die Sachlage ist, die sich nicht verändert hat. Es gibt diese russischen Raketen, die als Bruch des INF-Vertrags in Europa stationiert sind und europäische Ziele erreichen können. Insofern hat sich die Bedrohungslage nicht verändert, nämlich dass russische Raketen europäische Städte erreichen können. Und die Antwort darauf oder ein Teil der Antwort darauf ist eben, dass wir die von Steffen Hebestreit beschriebene Fähigkeitslücke mit weitreichenden Waffensystemen schließen werden. Und um es klar zu sagen, wir lassen uns nicht einschüchtern und lassen uns auch von solchen Äußerungen, die letztlich das Faktische beschreiben, keine Angst machen.
Dann habe ich Herrn Steiner noch dazu.
Ja, ich würde gerne einmal versuchen zu verstehen, was das fachlich bedeutet. Vielleicht kann Herr Kollatz helfen, vielleicht weiß aber auch Herr Fischer oder Herr Hebestreit. Neben den Tomahawk, bei denen die Funktionsweise ja relativ klar ist, sollen ja die SM-6 kommen. Da würde ich gerne verstehen, ob die SM-6 als, Anti-Air-Variante kommen sollen oder ob die als Deep Precision Strike Bodenangriffswaffe kommen sollen. Ist das in irgendeiner Form determiniert oder mit den Amerikanern abgesprochen?
Wenn ich da einsteigen soll, mir sind keine Details bekannt. Soweit ich weiß, ist hier die defensive Variante beabsichtigt. Aber um das herauszufinden, müssen Sie tatsächlich mit den Amerikanern sprechen.
Das heißt, auf politischer Ebene gab es da auch keine Vorvereinbarung für Herr Hebestreit?
Keine, von denen ich hier berichten kann. Wir müssen uns schlau machen, ob wir da was nachreichen können.
Herr Haug.
Herr Hebelstreit, Sie haben gesagt, das soll ab 2026 rollierend kommen. Also können wir uns darunter vorstellen, dass, wenn es 2026 sowas gibt wie Steadfast Defender, dass dann ein Teil dieses Manövers möglicherweise ein Raketenteil ist und dann wird die USA eben entsprechende Launcher auf LKWs oder was auch immer nach Deutschland verlagern?
Nein, das ist nicht für einzelne Manöver oder für einzelne Zwecke, sondern dass ab 26, wie dauerhaft die dann hier stationiert sind oder ob immer wieder welche zurück in die USA gebracht werden und andere hierher, das muss ich dann mit der US-Administration noch genau ausmendeln.
Und was die konkrete Anzahl der Abschlussbasen angeht, wenn man sich die Papiere, die öffentlich zugänglich sind, in den USA anschaut, dann könnten es möglicherweise 12 Einheiten sein. Haben Sie dazu irgendwelche Erkenntnisse mitzuteilen, wie viel das wären?
Keine, die ich hier mitteilen darf, kann oder möchte.
Jetzt habe ich erstmal Frau Lehmann und dann geht es wieder zurück zu Herrn Hoffmann.
Ja, eine Wissensfrage und eine Nachfrage. Könnten Sie noch mal erläutern, wo die auf Deutschland bzw. Europa gerichteten Waffen von russischer Seite stationiert sind? Ich habe gehört, Kaliningrad und Belarus. Und die zweite Frage, wie hoch schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit an, dass Russland als Antwort auf die Stationierung amerikanischer Langstreckenwaffen wiederum aufrüstet und dass das dann sozusagen in einem gegenseitigen Wettrüsten mündet?
Zur ersten Frage kann ich Ihnen von dieser Stelle nichts mitteilen. Das, was Sie vermutet haben, habe ich auch gelesen mal. Aber ob das umfassend ist oder ob es da noch andere Stellen gibt oder so, das müssen Sie anderweitig klären, vielleicht in Moskau nachfragen. Das kann ich Ihnen von hier aus nicht liefern. Der zweite Teil, Herr Fischer hat er ja schon deutlich gemacht, es sind Raketen stationiert worden, die europäische Hauptstädte, die Europa erreichen können und bedrohen. Und insoweit ist jetzt die Reaktion darauf, dass man sich dagegen diese Fähigkeitslücke schließt. Und das ist ja die Sorge, die Sie ja zu Recht formulieren, dass es jetzt ein neues Wettrüsten geben könnte. Die ist nicht völlig von der Hand zu weisen. Und gleichzeitig müssen wir deswegen auch mit der russischen Seite auch wieder in Gespräche kommen, was Abrüstungsinitiativen sein können. Aber da muss man wahrscheinlich einen langen Atem haben. Im Augenblick gibt sich Russland sehr aggressiv. Ich darf noch mal erinnern für diejenigen, die es vielleicht vergessen haben, dass da immer noch ein erbarmungsloser Krieg gegen die Ukraine seitens Russland geführt wird, der unlängst erst auch im massiven Einsatz von Raketen auf die ukrainische Hauptstadt Kiew nach sich gezogen hat. Also insoweit ist klar, dass wir perspektivisch uns einerseits schützen müssen vor Bedrohungen und andererseits auch wieder in eine Abrüstungssituation kommen wollen, in denen man in Gesprächskanälen mit der russischen Seite kommt, um zu sehen, wie man wieder in die Mechanismen hineinkommt, die Russland in den vergangenen Jahren nach und nach aufgekündigt hat.
Vielleicht um das zu ergänzen, es geht hier ja um den Bruch des INF-Vertrags durch Russland. Das ist dieser sogenannte Intermediate Range Nuclear Forces-Vertrag, der noch schon 1987 geschlossen wurde. Und in dem vereinbart wurde, dass landgestützte Raketen und Marschflugkörper mittlerer Reichweite, und das heißt einer Reichweite von 500 bis 5.500 Kilometer, vernichtet werden. Und der Vertrag hat gleichzeitig verboten, neue Waffen, die in diese Kategorie fallen, zu produzieren oder zu testen. Und wir haben ja schon vor mehreren Jahren beobachtet, dass Russland neue Raketentypen dieser Art getestet hat. Und wir sind ja vorhin schon darauf eingegangen, dass sie auch wieder stationiert worden sind, durchaus auch nuklear bestückt. Insofern gibt es dort durch den Bruch Russlands dieses INF-Vertrags ein großes Ungleichgewicht, was wir jetzt versuchen, durch die Stationierung dieser weitreichenden Abstandswaffen auszugleichen und damit sozusagen unseren Frieden und unsere Sicherheit zu schützen. Und vor diesem Hintergrund ist auch die gemeinsame Entwicklung eigener Waffen dieses Typus zu verstehen. Wenn Russland bereit ist, die neu entwickelten und stationierten Waffen wieder zu vernichten, kommen wir gerne auch zu den Verträgen des INF-Vertrags zurück.
Herr Hoffmann.
Sie haben die sogenannte Fähigkeitslücke erwähnt. Wann, glauben Sie, kann Europa diese Fähigkeitslücke oder die europäischen NATO-Verbündeten, wann können sie diese Fähigkeitslücke selber schließen? Es gab ja in Washington auch schon ein Projekt ELSA, was unterzeichnet wurde, also als Absichtserklärung. Reden wir von diesem Jahrzehnt, reden wir von einigen Jahren oder reden wir erst vom kommenden Jahrzehnt?
Das wäre jetzt spekulativ, es genauer zu präzisieren, aber wir haben das Jahr 2024. Wenn Sie das Jahrzehnt im Jahr 2030 beendet sehen, dann wäre ich skeptisch, ob man so schnell ist, ein solch weitreichendes Projekt, wo es jetzt ein Memorandum of Understanding gibt und eine grundsätzliche Bereitschaft, sich dem anzunehmen, dass das so schnell geht. Also insofern gehe ich eher davon aus, dass wir in den 30er Jahren diese Lücke schließen können, selbstständig.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Herr Hauck, ich hatte hier noch ein Stichwort Kampfflugzeug stehen.
Das war
hat
von
sich
mir
jetzt,
genau.
Achso, pardon, die, wollen Sie da vielleicht
ich kann direkt
mal
anknüpfen
dann im selben Sujet bleiben?
Ja. Genau, was hält die Bundesregierung von der Forderung von Friedrich Merz, sich mit der Lieferung von Kampfflugzeugen an die Ukraine zu beteiligen? An Sie, Herr Hebestreit, und vielleicht Oberst Kollatz, können Sie noch mal ausführen, wie die Szenarien einer solcheren Lieferung aussehen bisher? Es gibt ja die F-16-Koalition, an der Deutschland nicht unmittelbar beteiligt ist, richtig?
Ja, vielleicht, also das ist ja kein ganz neuer Vorschlag und gleichzeitig verfügt die Bundeswehr, wie Herr Merz sicherlich auch weiß, er hat ja selber Fliegererfahrung, nicht über diesen Kampfflugzeugtyp. Und insofern hat man sich auch darauf verlegt, dass Deutschland nicht an einer solchen Koalition teilnimmt. Es gibt andere Länder, die das tun. Da geht es um die Ausbildung von Piloten, da geht es um die Bereitstellung von Flugfahrzeugen, Luftfahrzeugen und da geht es auch um die Beschaffung von Munition. Das läuft am Rande des NATO-Gipfels, ist bekannt geworden, dass erste Flugzeuge noch in diesem Jahr auch der Ukraine übergeben werden. Und wie sagte es der amerikanische Außenminister, im Himmel über der Ukraine auch ihren Dienst tun werden. Das ist das, was jetzt zählt. Sollte sich auch nicht vertun. Auch wenn Kampfflugzeuge so ähnlich von außen aussehen, sind sie sehr unterschiedlich zu handeln. Da geht es um langfristige Ausbildung. Also es macht keinen Sinn, verschiedenste Typen von Kampfflugzeugen der Ukraine zu übergeben, unabhängig von der Frage, wer überhaupt in der Lage wäre, solche Flugzeuge zu liefern. Will sagen, die F-16-Kampfflugzeuge, die von Dänemark und anderen Ländern, den Niederlanden, glaube ich, und anderen jetzt bereitgestellt werden, das unterstützt Deutschland. Aber wir haben keine eigenen und beteiligen uns vor allem mit Luftverteidigung und all den Dingen, die wir hier immer wieder vortragen.
Weitere Fragen dazu? Dann bleiben wir vielleicht.
Ich hatte noch nicht.
Entschuldigung,
Ich kann gerne noch ein paar Worte verlieren, aber nicht wirklich viele und schon gar keine neuen. Herr Hebestreit hat das ja angedeutet, die Frage ist nicht neu. Und es hat sich in der Vergangenheit in Bezug auf die Hilfe für die Ukraine ja herausgestellt, dass es nicht besser wird, wenn alle alles machen wollen, sondern wir uns auf das konzentrieren, was jeweils das Land oder die Länder in Gruppen am besten können. Und die Dinge sind genannt worden. Auf unserer Seite ist da die Flugabwehr, die Luftverteidigung, die Artillerie, gepanzerte Fahrzeuge und andere Dinge zu nennen. Aber von unserer Seite aus in das Kampfflugzeuggeschehen einzugreifen, würde keinen Mehrwert bringen.
Noch zu dem Thema oder was anderes, Herr Größer? Was anderes. Ich nehme Sie auf die Liste. Jetzt würde ich mal zu Gaza wechseln, weil wir gerade so in diesem Bereich sind. Und Herr Taibbi hat das Wort.
Taibbi von Al Jazeera, Berliner Studio. Herr Fischer, ein Luftangriff des israelischen Militärs auf das Gebiet Al-Mawasi in der Khan Yunis-Stadt in Gazastreifen führte zum Tod von 90 Personen und zur Verletzung von 300 weiteren. Ebenso bombardierte das israelische Militär der Flüchtlingslager Ashad-Camp in Gazastreifen, was zum Tod von 22 Personen führte. Was ist Ihr Kommentar dazu?
Ja, vielleicht muss man erst noch mal herausstellen, dass der israelische Luftangriff am Samstagmittag war es, glaube ich, nach Khan Yunis, dem Militärchef der Hamas galt, Mohammed Daif und auch Rafi Salameh, dem Kommandeur der Khan Yunis Brigade der Hamas-Terroristen. Und zumindest der Letztere ist ja nach übereinstimmenden Angaben der israelischen Sicherheitskräfte, aber auch aus palästinensischen Quellen bei dem Angriff getötet worden. Wir sehen natürlich immer wieder, dass die Hamas sich in Gaza hinter Zivilistinnen und Zivilisten verschanzt. Das ist eins der Grundprobleme dieses Konfliktes. Und um es auch einmal hier klar zu sagen, damit bricht die Hamas jeden Tag Völkerrecht. Gleichwohl hat natürlich jeder Krieg Grenzen. Sie werden gesetzt durch das humanitäre Völkerrecht. Und jeder Zivilist, jedes Kind, das in Gaza stirbt, ist eins zu viel. Und Zivilistinnen und Zivilisten dürfen nicht zwischen die Fronten geraten. Und die israelische Armee ist dazu verpflichtet, Zivilistinnen und Zivilisten zu schützen. Und je mehr Zivilisten in diesem Krieg sterben, umso dringlicher stellt sich die Frage, ob dies in ausreichendem Maße geschieht. Also wir appellieren daher an die Konfliktparteien, ihren völkerrechtlichen Verpflichtungen nachzukommen und die Zivilbevölkerung zu schützen. Und ich glaube, es ist so, dass sich auch der israelische Ministerpräsident zu dem Angriff auf Khan Yunis geäußert hat, bei dem in der Tat nach Angaben des Hamas-nahen Gesundheitsministeriums in Gaza Dutzende Zivilisten getötet worden sein sollen und auch mehrere hundert verletzt wurden. Und der Premierminister hat eine Untersuchung angekündigt und wir erwarten, dass diese auch schnell kommt. Und appellieren gleichzeitig an die Konfliktparteien, die Waffenstillstandsverhandlungen jetzt mit Hochdruck auch weiter fortzusetzen. Denn dieser Waffenstillstand ist dringend notwendig, um die Freilassung der Geiseln zu erreichen und die humanitäre Notlage der Zivilistinnen und Zivilisten in Gaza zu lindern.
Dann habe ich Herrn Tufuknia und dann Frau Jeckels dazu.
Herr Fischer, man hat ja Videos auch gesehen von dem Angriff in Khan Yunis. Der Angriff war ja perfide von Israel geplant. Nachdem Rettungskräfte versucht haben, Verletzte zu bergen, wurde durch israelische Drohnen auf Verletzungen auf Rettungskräfte geschossen. Ein paar von ihnen sind auch gestorben in diesem Angriff. Nochmal, ist es für Sie akzeptabel, dass Israel Rettungskräfte angreift, die Tote und Verletzte bergen wollen?
Also ich habe gerade schon gesagt, was ich zu sagen habe, zumal mir der genaue Ablauf anders als Ihnen nicht in dieser Präzision bekannt ist. Wir wissen, dass die, das hatte ich vorhin schon dargestellt, dass die Hamas sich immer wieder hinter der Zivilbevölkerung versteckt und dementsprechend fällt es wirklich schwer, aus der Ferne heraus einzelne Angriffe auf ihre Völkerrechtskonformität oder Widrigkeit zu überprüfen. Klar ist aber natürlich, dass medizinisches Personal in Konflikten besonders geschützt ist.
Sie haben gerade eben noch mal betont, Herr Fischer, dass dieser Angriff dazu dienen sollte, einen Hamas-Offizier zu töten. Rechtfertigt aus der Sicht der Bundesregierung der versuchte Tod eines Terroristen den Tod von 60 palästinensischen Zivilisten?
Ich glaube, ist nicht so einfach zu beantworten, weil wir zum Beispiel gar nicht wissen, wie viele von den Opfern Hamas-Terroristen gewesen sind und was das zu der Verhältnismäßigkeit sagt. Dass unter den Opfern hochrangige Hamas-Kader gewesen sind, wie der Kommandeur der Khan Yunis-Brigade der Hamas, das wissen wir. Ob der militärische Führer der Hamas im Gazastreifen Daif auch unter den Opfern ist, glaube ich, derzeit unklar. Die israelische Seite hält das für höchstwahrscheinlich. Die Hamas bestreitet das. Dass offensichtlich dort Hamas-Terroristen sich aufgehalten haben, sieht man ja daran, dass auch die palästinensische Seite bestätigt hat, dass ihr Militärführer gefallen ist oder getötet worden ist. Gleichzeitig ist es aber so, dass wir nicht wissen, wie viele der Getöteten letztlich für die Hamas gekämpft haben. Insofern kann ich Ihnen von hier aus keine Einschätzung zu der Verhältnismäßigkeit geben. Klar ist aber, dass bei diesen Angriffen Zivilisten so weit wie möglich geschützt werden müssen.
Noch ein Zusatz. Sie sagen gerade, Zivilisten müssen bestmöglich geschützt werden. Sind Sie denn mit Israel in Gesprächen darüber, warum Sie in so einem Fall keine präziseren Angriffsmittel nutzen? Also wir wissen ja, dass Israel in der Lage ist, zum Beispiel Surgical Strikes zu verwenden, wie es auch in Libanon in den letzten Monaten passiert ist, um eben ganz präzise Menschen zu treffen.
Ich glaube, wir sind zu allen Themen, die diesen Konflikt betreffen, mit Israel im Konflikt. Und wir haben hier auch in der Vergangenheit schon gesagt, dass wir auch von der israelischen Seite angesichts der hohen Zahl der getöteten Zivilistinnen und Zivilisten erwarten, ihr militärisches Vorgehen so anzupassen, dass die Zivilbevölkerung besser geschützt wird.
So, ich sehe dazu jetzt keine weiteren Fragen mehr. Ich habe jetzt noch 5 verschiedene Themen hier auf meiner Liste stehen. Herr Steiner mit dem Klimaschutzgesetz.
Ja, der Bundespräsident hat jetzt das Klimaschutzgesetz ausgefertigt, wenn ich das richtig gesehen habe. Das heißt, die Sektorziele müssen jetzt nicht mehr nach alter Regelung heute erfüllt werden, sozusagen, wenn ich es richtig verstanden habe. Allerdings gibt es in der Mitteilung des Bundespräsidenten einen kleinen Nachsatz, der betrifft die Verfassungsmäßigkeit, dass er geprüft habe, aber es nicht evident verfassungswidrig gewesen sei. Da würde ich gerne von der Bundesregierung wissen, ob sie denn glaubt, dass ihr wunderbares Gesetz in Karlsruhe auch Bestand haben kann.
Wer kann darauf antworten?
Ich würde antworten, ja, davon sind wir überzeugt.
Darf ich fragen, woher Ihre Zuversicht an der Stelle rührt? Der Bundespräsident hat lange geprüft und diese Bemerkung, dass es nicht evident verfassungswidrig sei, das hatten wir in der Vergangenheit schon einmal. Danach wurde ein Gesetz dann doch für verfassungswidrig erklärt. Ist ja schon ein Indiz in die Richtung, dass man vielleicht nochmal drüber nachdenkt, ob man es nicht noch verfassungsgemäßer ausgestalten müsste, oder?
Ja, Herr Steiner, ist jetzt aber Spekulation, sondern die Verfassungsressorts, das Innenministerium, das Justizministerium haben den Gesetzentwurf, so wie er verabschiedet worden ist, für verfassungsgemäß angesehen. Der Bundespräsident hat das jetzt ausgezeichnet, das Gesetz hat, wie Sie sagen, da ein Kaviat vorgeführt und eingefügt. Und wir sind aber weiterhin überzeugt, dass es verfassungsgemäß ist. Und das war Ihre Frage und das ist meine Antwort.
Gut, dazu sehe ich keine weiteren Fragen. Dann habe ich Frau Jeckels mit einem Thema zum Forschungsministerium.
Genau.
An das Forschungsministerium.
Der Nachfolger von Sabine Döring, Roland Philippi, nannte die Unterzeichner des offenen Briefes, bei dem es da bei dem Skandal ging, verwirrte Gestalten und sprach sich für Selbstzensur in der Wissenschaft aus. Warum hat die Ministerin Stark-Watzinger so eine Person wissentlich befördert zum Staatssekretär in einer ohnehin sehr sensiblen Situation und im verletzten Vertrauen mit den Wissenschaftlern? Und bleibt die Ministerin bei dieser Entscheidung auch nach dem Leak durch Spiegel?
Ja, ich kann vielleicht an der Stelle kurz richtigstellen. Herr Dr. Philippi ist noch nicht als Staatssekretär ernannt. Es gibt aber im Moment keine Veranlassung, die beabsichtigte Personalplanung zu ändern. Und warum Ministerin Stark-Watzinger Herrn Philippi zum Staatssekretär ernennen lassen möchte, haben wir in einer Pressemitteilung ausführlich begründet. Darauf würde ich dann gern verweisen.
Noch eine Nachfrage. Es wurde jetzt klar, diese Kommunikation intern gibt es auch über Wire. Plant das BMBF im Sinne der vollständigen Aufklärung dieser Fördermittelaffäre auch die Kommunikation aus dem Chatportal Wire rauszugeben?
Diese Wire-Kommunikation ist Bestandteil eines derzeit laufenden Gerichtsverfahrens und deshalb kann ich mich dazu im Moment nicht äußern. Da bitte ich um Verständnis. Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Ausnahmsweise noch eine dritte Frage.
Können Sie ausschließen, dass die Ministerin Stark-Watzinger in Wire-Chats schon vor dem 11. Juni zu der förderrechtlichen Prüfung kommuniziert hat beziehungsweise dazu Informationen erhalten hat?
Also hier möchte ich zum einen darauf verweisen, was auch in der vorletzten REC-PK dazu schon gesagt wurde, Diese angebliche persönliche Kommunikation, auf die Sie anspielen, kommentieren wir nicht.
Gut, Herr Fischer hat noch eine
Ergänzung,
oder ich habe es nicht ganz verstanden.
Genau, ich hatte eine Korrektur des Protokolls. Ich glaube, mir ist vorhin ein Lapsus linguae unterlaufen, also mit anderen Worten ein Versprecher. Wir sind natürlich zu all diesen Fragen mit der israelischen Regierung im Gespräch und ich wäre dankbar, wenn das im Protokoll entsprechend korrigiert wird.
So, wunderbar, dann haben wir das auch. Dann habe ich Herrn Rinke noch mit Strafzellen, aber vielleicht ist es auch inzwischen ein anderes Thema.
Genau, wäre auch noch ein anderes Thema, aber ich kann ja erstmal zu Strafzellen fragen.
Frau mal auf Einhorn, die Uhr, wir haben noch 5 Minuten.
So. Ganz schnell.
Frau Einhorn. In unserem selbstgesetzten Ziel, selbstgesteckten Ziel.
Brüssel gab es ja heute, oder sollte die Bundesregierung sagen, wie sie sich jetzt verhält zu den chinesischen EU-Strafzöllen auf chinesische E-Autos. Ich hätte ganz gerne gewusst, wie die Bundesregierung da votieren wird. Enthaltung, Ablehnung, Zustimmung?
Kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen.
Das heißt, das wird heute noch entschieden, oder?
Ich kann Ihnen jetzt gerade nicht sagen, wie da der Stand ist.
Können
wir gegebenenfalls nachreichen.
Danke.
So, dann nehme ich Sie nochmal auf die Liste. Das ging ja ganz schnell. Herr Brüssel hatte ich auch noch mit dem anderen Thema.
Ja, das führt auch nach Brüssel. Herr Fischer, es gibt ja in Brüssel die Diskussion, wie man reagieren soll auf die Reisediplomatie des ungarischen Ministerpräsidenten Orbán und in dem Zusammenhang ja die Idee, das Gümnich-Treffen der Außenminister in Ungarn zu boykottieren. Wie würde die Außenministerin reagieren für den Fall, dass es zeitgleich zum ursprünglich geplanten Gümnich-Treffen eine Einladung zu einem formellen Außenministerrat nach Brüssel gibt? Wo würde sie hinreisen?
Ich glaube, wir haben uns ja schon am Freitag länger über die ungarische Ratspräsidentschaft unterhalten. Was ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt sagen kann, ist, dass es eine Einladung zum Gümnich-Treffen gibt. Da stehen die Termine fest. Und weitere Einladungen an diesem Tag sind mir nicht bekannt.
Aber jetzt mal formell, Zusatz, wenn ich darf, formell gefragt, sollte es eine Einladung zu einem formellen Rat geben, ist das dann sozusagen automatisch so, dass das in der Hierarchie dann eine Einladung zu einem Gümnich-Treffen, zu einem informellen Rat schlägt?
Also ich kenne keine Einladung zu einem regulären Außenrat. Gleichzeitig ist es so, dass im Regelfall die Ratspräsidentschaft sich sehr eng mit dem Hohen Beauftragten abstimmt, der ja, wie Sie wissen, die Außenräte leitet, aber auch die Gümnich-Treffen. Und der Hohe Beauftragte kann schlechterdings nicht 2 Treffen an verschiedenen Orten gleichzeitig leiten. Also insofern liegt es in der Aufgabe und in der Verantwortung des Hohen Beauftragten, sozusagen zu entscheiden, wie er da vorgeht, sollte er sich mit solchen Plänen tragen. Aber ich gehe davon aus, dass das sehr genau zwischen dem Hohen Beauftragten und der ungarischen Ratspräsidentschaft abgestimmt worden ist, wann das Gümnich-Treffen stattfindet.
Hey Leute, diese Folge wird diesmal präsentiert von unserem Partnern der Junge Naiv Crowd. Tausende Menschen, die uns jeden Monat mit Geldgeschenken beglücken. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
Herr Haug, ein anderes Thema? Richtig, ja.
Bitte. Eine Frage ans Verkehrsministerium. Ab heute ist ja diese Kernsanierung der Riedbahn. Was versprechen Sie sich davon? Das ist das eine. Der Minister hat ja gesagt, bis 2031, ich glaube im Deutschlandfunk war es, werden alle Sanierungsmaßnahmen durchgezogen. Was versprechen Sie sich von dieser doch längeren Sperrung, die jetzt heute anfängt?
Also der Minister ist auch heute vor Ort und wird sich natürlich auch dort heute Abend vor Ort nochmal äußern. Es ist natürlich so, dass eine 70 Kilometer lange Strecke zwischen Frankfurt am Main und Mannheim, die mitten im Herzen von Deutschland liegt und wirklich wichtige Metropolen Frankfurt, Rhein-Main und Rhein-Neckar verbindet. Pro Tag passieren dort rund 300 Züge, Ferngüter und Nahverkehr die Gleise. Also jede 7. Fahrt passiert im Korridor. Die Auslastung beträgt auf den einzelnen Abschnitten des Korridors über 150%. Und genau dort an der Stelle entstehen natürlich auch die Verspätungen, die das gesamte Schienennetz betreffen. Deswegen ist es eine ganz zentrale Stelle, die jetzt saniert wird. Und damit soll natürlich auch mit Blick auf die Pünktlichkeit wieder bessere Werte erreicht werden.
Das heißt, wenn es ums Thema Pünktlichkeit geht, wir haben das Thema bei der EM gehabt, ist die Streckensanierung das entscheidende Element oder braucht es auch nochmal irgendwie neue Züge und im Zweifelsfall auch mehr Personal?
Der Minister hat sich ja, wie Sie angesprochen hat, heute einmal zum einen im Deutschlandfunk als auch im NDR Info dazu geäußert. Er hat auch betont gehabt, dass bereits im Jahr 2022 ein Sanierungskonzept erarbeitet wurde, das jetzt nach der EM auch umgesetzt wird. Denn während der EM wäre es natürlich nicht sinnvoll gewesen, mehr oder weniger so eine wichtige Strecke zu sperren. Aber klar ist auch, er hat eine marode Bahninfrastruktur übernommen, die jahrzehntelang durch seine Vorgängerregierung vernachlässigt worden ist. So hat er sich auch geäußert. Und jetzt ist es ihm ein Anliegen, wirklich Rekordsummen in diese Bahn zu investieren, um halt auch mit Blick darauf die Infrastruktur wieder auf ein gutes Gleis zu setzen und wiederum auch die Infrastruktur zu verbessern.
Dazu noch? Herr Rinke?
Ja, gleich anschließende Frage. Der CDU-Vorsitzende Merz hat gestern in der ARD gesagt, zitiere, die Bahn muss ihr Angebot reduzieren, damit das reduzierte Angebot wieder zuverlässig erbracht werden kann. Ist das auch die Vorstellung, die der Verkehrsminister hat?
Dahingehend hat sich dann Minister ebenfalls in den besagten Interviews auch geäußert. Er meinte, es ist natürlich erstmal wichtig, genau die mehr oder weniger über Jahrzehnte lang nicht instand gesetzte Infrastruktur erstmal instand zu setzen, erstmal wirklich hinzugehen und das Geld in die Sanierung zu stecken. Ein mehr oder weniger das Angebot für die Menschen, also das Mobilitätsangebot zu reduzieren, ist nicht sinnführend, sondern die Menschen sie brauchen ein gutes Mobilitätsangebot. Wir wollen mit Blick auf die Erreichung der Klimaschutzziele die Menschen von einer klimafreundlichen Bahn überzeugen. Deswegen ist da das Kernstück, jetzt die Korridorsanierung anzugehen. Und zwar diesmal ist es ja genau so, dass jetzt erstmalig ein kompletter Korridor gesperrt wird, in 5 Monaten mit Hochdruck saniert wird, sodass die nach und nach immer wieder entstehenden Baubedarf auf eine einzige Zeitstrecke fokussiert wird, um dann im Nachgang endlich wieder zu mehr Pünktlichkeit zu kommen und zu langfristigeren, besseren Auslastungen auch.
Genau. Aber ich glaube, Herr Merz meinte gar nicht so sehr jetzt dieses Sanierungsstück, sondern generell, dass die Bahn ihr Angebot reduzieren muss, damit sie überhaupt wieder zuverlässig sein kann. Diese Haltung teilt der Minister nicht.
Genau.
Danke. Okay. Gut. Dann habe ich, Herr Rinke hatte, Sie hatten noch eine andere Frage.
Das war die
Frage. Dann habe ich noch Frau Lehmann.
Ich hätte noch eine Frage ans Ministerium für Bauen und Wohnen.
Jetzt noch aufgetaucht ist mit einer Frage.
Ich bin ein bisschen zu spät gekommen. Ich hoffe, die wurde nicht am Anfang beantwortet. Und zwar die gestiegene Zahl der untergebrachten Wohnungslosen. Das ist ein zweites Mal in Folge gestiegen auf nun, die haben die Zahl 480.000 oder so sind es roundabout. Hält die Bundesregierung trotzdem an dem Ziel fest, die Wohnungslosigkeit bis 2030 zu überwinden?
Ja, vielen Dank.
Alles was falsch im Mikro, Entschuldigung. So.
Ja, vielen Dank für die Frage. Sie haben recht, das Statistische Bundesamt hat heute die neuen Zahlen der untergebrachten Wohnungslosen Menschen veröffentlicht, die Zahl ist angestiegen. Das Statistische Bundesamt weist aber auch darauf hin, dass der Hauptgrund in besseren Methoden zur Erhebung liegt. Und wie Sie wissen, haben wir ja im April einen nationalen Aktionsplan gegen Wohnungslosigkeit vorgelegt. Das ist ein bundesweiter Handlungsleitfaden, der zusammen mit der Zivilgesellschaft erarbeitet wurde. Und da geht es eben neben der Schaffung von mehr bezahlbarem Wohnraum und direkten Unterstützungsleistungen wie dem Wohngeld Plus eben auch darum, Standards für die Unterbringung von Notunterkünften zu erarbeiten und den Zugang zu einer Krankenversicherung zu prüfen. Und wir werden den Prozess jetzt in einem nationalen Forum fortführen. Und Sie wissen ja, die Bundesregierung hat sich auch im Koalitionsvertrag zu dem Ziel bekannt und daran halten wir weiter fest.
Dann sind wir am Ende dieser Pressekonferenz angekommen. Ich danke allen, die gekommen sind und Fragen beantwortet haben und allen, die gekommen sind und Fragen gestellt haben und schließe die Pressekonferenz.